Bei einer Kugel ist es auch so, ist etwas schwieriger. So, Gott weiß, wie wir sind. Er weiß, wie diese Welt ist. So, von daher weiß er auch, wie unser Weg sein wird. Und es war klar, so, er würde vor Könige kommen, weil das war der Auftrag Gottes. So, und so gibt es diese ewige Absicht für dich. Und manchmal, und das finden wir eben in der Schrift, das habe ich jetzt mal, es gibt bestimmt 300 andere Ausdrücke dafür, aber so der Vater kommt und berührt uns und bringt uns oder berührt uns mit der Realität unserer ewigen Berufung. Und manchmal verändert sich unser ganzes Leben. Ich habe sowas Ähnliches erlebt, war vielleicht ein Jahr gläubig, war zu der Zeit bei der Bundeswehr und fuhr im Auto von Nienburg nach Celle. Auf einer kleinen, glaube auch 217, 214 Bundesstraße. Weil ich hatte abends Training im Sportverein und wollte da unbedingt hin, war auf einem Lehrgang. Und es waren 5 Leute in diesem Auto. Ich weiß nicht, was es für eine Marke war. Wir saßen relativ eng, hat gearbeitet an dem Tag. Ich war ein bisschen müde, aber so auf einmal so war für mich die hörbare Stimme Gottes, die sagte, so, ich berufe dich, mir vollzeitig zu dienen und mein Wort zu verkündigen. Das war für mich so drastisch und so laut, dass ich die anderen gefragt habe, ob sie auch was gehört haben. Haben nichts gehört. Ich hatte noch bis 3 Sekunden vorher die feste Absicht, also ich hatte meine Managerkarriere schon geplant, ja, es war klar, nach der Bundeswehr würde ich noch an diese Fachhochschule gehen, würde das und das machen, würde so und so und dann hopp und hier und da und darüber und so fort, und obwohl ich Christ war, aber hatte ich kein Problem damit. Aber es gab nichts mehr zu diskutieren nach diesem Punkt. Ich habe nie wieder daran gedacht, diesen Faden jemals wieder aufzunehmen. Der war einfach durchgeschnitten, als hätte es ihn nie gegeben. Es war überhaupt keine Diskussion, kein Wenn und Aber und soll ich oder soll ich nicht. Das war einfach nur klar. Gott hatte geredet und das war, ich nenne es apostolische Berührung, es war die Berührung des Vaters. Es war einfach klar. Also der Wille des Vaters für mein Leben war dieses. Und jetzt wusste ich noch nicht jeden Weg. Ich dachte noch, ja, jetzt muss ich Theologie studieren. Habe ich das irgendwie versucht, hatte schon einen Studienplatz. Aber Gott gab mir keine Ruhe. So, ich musste eine Aufnahmeprüfung machen, habe die gemacht. Hätte studieren können, hatte einen Studienplatz, hatte eine schriftliche Zusage. Und dann hat der Herr mir eine verhängnisvolle Frage gestellt. Er hat mich gefragt, wie viel besser kannst du mir dienen, nachdem du diese 7 Jahre dort verbracht hast? Ich habe bis heute keine befriedigende Antwort auf diese Frage gefunden. Weil ich wusste, die 7 Jahre würde ich 30, 40, 70, 80% meines Lebens da reingeben müssen, diesen Weg zu schaffen. Und wie viel besser hätte ich ihm dienen können nach diesen 7 Jahren? Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich ihm sehr viel besser dienen konnte. Und er hat gesagt, ich möchte nicht, dass du das machst, sondern mein Heiliger Geist wird dich lehren. Und das hat er gemacht vom nächsten Tag an. Aber es hat mit dieser ewigen Bestimmung Berufung zu tun. Und die ist bei euch in gar keiner Weise weniger. Der Teufel hat es irgendwie geschafft, auszustreuen. Es gibt so einige, die haben eine fantastische Berufung. Die sollen super Dinge machen. Und was ist mit den anderen? Sollen nur zugucken oder 2-Klassengesellschaft oder im Takt klatschen dazu? Oder? Ich glaube das nicht mehr. Ja. Ich bin von ganzem Herzen davon überzeugt, dass es null Qualitätsunterschied gibt. Sodass wir alle eine einzigartige Berufung haben. Die sieht anders aus. So ein Reinhard Bonnke ist im Moment genug, jetzt mal so zu sagen. Wir können nicht alle Reinhard Bonnkes werden. Vielleicht so 10 wären okay. Also jetzt noch, während jedes Auge geschlossen ist, Haupt gebeugt, vielleicht fühlt sich jemand berufen. Aber steht hier, also wir bräuchten noch mehr Evangelisten, aber man kann ihn nicht nachmachen. Er ist, ja, oder Benny Hinn. Das kann nur einen geben, ja, also. Aber hey, es gibt noch so viele andere Facetten. Und das heißt nicht, dass wir alle unbedingt so einen öffentlichen Dienst haben müssen. Zum Beispiel, es gibt eine Frau, von der habt ihr wahrscheinlich noch nie gehört, June McKinney. Kennt ihr June McKinney? Do you know June McKinney? Okay, she's from Texas somewhere. June McKinney. So, sie ist eine kleine, sehr drahtige, extrem explosive Frau, die schon predigt und auch mal auf einer Konferenz, aber ich weiß nicht, ob viele Amerikaner sie überhaupt kennen. June McKinney hat eines Tages von Gott gehört, sie soll nach Swasiland fahren. Sie musste erst mal gucken, wo das überhaupt ist. Sie hatte so irgendwie dunkel auf Afrika getippt und es war auch so. Es liegt also nördlich von Südafrika. Aber was hat sie gemacht? Sie hat sich ins Flugzeug gesetzt, nach Südafrika gefahren. Und von da dachte sie, wie in Amerika, da nehme ich ein Flugzeug nach zur Hauptstadt von Swasiland. Weiß noch nicht, was ich da soll, aber ich soll da hinfahren. Aber das war überhaupt nicht so einfach, sondern da waren Bürgerkriegskämpfe in der Nähe. Man kam da nicht durch, man konnte nicht fliegen, sie fand keinen Fahrer, es ging kein Zug. So hat gesagt, Herr, ich soll doch nach Swasiland, das hast du mich bis hierher gebracht. Und dann irgendwie über doch irgendeinem Unternehmer viel Geld geben, hat sie einen Fahrer gefunden, der sie mit dem Auto durch das Bürgerkriegsgebiet bis ins Swasiland gefahren hat. Ja, jetzt bin ich in Swasiland. Es war schon ein gewisser Aufwand, es hat also glaube ich 2 Wochen gedauert, ehe sie überhaupt jetzt mit Flug und allem da war. So, Herr, jetzt bin ich in Swasiland, so what? Und dann hat der Herr ihr eine Tür geöffnet, dass sie irgendwo von einer christlichen kleinen Versammlung gehört hat, hat sich dort gemeldet, gesagt, Gott hat gesagt, ich soll nach Swasiland kommen. Und die haben gesagt, ja, super, also wenn du ein Wort hast, kannst du gerne uns 15 Leuten predigen, also haben wir nichts dagegen. Ja. Und dann hat sie gepredigt und dann hat sie irgendwie den Eindruck gehabt, für Kranke zu beten und dann hat sie für Kranke gebetet und dann sind 5 Leute geheilt worden und darunter war die Schwester des Königs von Swasiland. Ja. Und am nächsten Tag hatte sie eine Einladung an den Königshof des Königs von Swasiland. Und hat der König sich bekehrt, von seinen 80 Frauen haben sich 40 oder 50 bekehrt. Ja, das war so zeremoniell, also ich weiß nicht, also es ist ein junger Mann, der war 25 oder 24 damals. Weiß nicht, ob er die schon von seinem Vater geerbt hat oder nicht, das weiß ich jetzt nicht. Aber es ist mehr eine traditionelle Angelegenheit dort, das könnt ihr ihn ja mal selber fragen. Das Ergebnis war, dass dieser König von Swasiland angeordnet hat, dass ihre Gottesdienste im staatlichen Fernsehen im ganzen Land live übertragen werden. Ja, so, und dass er ein Jahr später hat er seine ganze Nation neu mit, also als Staatsoberhaupt ein Bündnis mit Gott gemacht für seine gesamte Nation und hat die Nation Gott verpflichtet. Ja. So, ich habe jetzt gerade eine E-Mail von Freunden gekriegt von den Ricards. Sodass sie jetzt, also er kann nicht, aber es ist ein sehr befreundetes Pastoren-Ehepaar aus Minneapolis, wo David und Christina herkommen, dass sie jetzt dahin fahren. Sie hat auch geschrieben, George der Vierte oder wie der König auch immer gerade heißt, ich habe es vergessen jetzt, König von Swasiland und sie wird dort auf einer großen Pastoren, also unsere Freundin auch mit June zusammen, auf einer großen Pastorenkonferenz, wo 2000 Pastoren erwartet werden, sprechen. Und auch dem gesamten Parlament dienen. Ja. Die meisten Minister sind wiedergeborene, geisterfüllte Christen. Ja. So, und ich sag mal, bei der Geburt wusste der Herr und wussten die Engel, das ist June McKinney. Das ist die Frau, die eines Tages verrückt genug sein wird, nach Swasiland zu fahren. Und wenn sie nichts anderes mehr in ihrem Leben macht, und ich sag mal, wirklich viele kennen die gar nicht. So, sie ist dynamisch, sie ist wild, sie ist leidenschaftlich, aber trotzdem kennen sie viele gar nicht. Sie ist Dynamite, ja. So. Aber so, sie hat Errettung nach Swasiland gebracht. Ja. Hey, und ich meine, das ist doch schon mal ein Grund, gelebt zu haben. Ja. Aber wenn du jetzt Christen in Deutschland anguckst, wenn du Christen in deiner Gemeinde anguckst, hast du das Gefühl, dass sie wissen, wofür sie leben? Hast du das Gefühl, dass du weißt, wofür du lebst? Und ich glaube, dass wir das nicht mit einem klaren Ja beantworten können, zeigt, dass wir Erweckung brauchen. Wir brauchen, dass der Vater im Himmel uns berührt und uns zeigt, wofür wir da sind. Und das ist nicht immer, dies ist jetzt, ich sag mal, es ist eine normale Frau, aber es ist ein riesiges Ergebnis. Vielleicht ist es im Sichtbaren ein bisschen kleiner, aber ich denke, wir haben es fast zu klein gemacht in der Vergangenheit. Es gibt zum Beispiel einen Prediger, der kurz bevor er seine Gemeinde aufgegeben hat und er in Rente gehen wollte, hat er noch gesagt, ich mache noch eine Evangelisation. Und hat er eine Evangelisation gemacht und es haben sich 11 Leute bekehrt. Und es hat Tausende von Dollar gekostet und mit 11 Leuten, sie waren sehr, sehr unzufrieden. So, und einer dieser, die sich bekehrt haben, sein Name war Billy Graham. So, ich meine, es ist doch was, ja. Weil so klingt, weil es hat, glaube ich, $10,000 gekostet oder so. Es war also schon eine Menge Geld, ja. So, aber hey, ich meine, aber in dem Moment wusste er nicht, da war ja ein junger Mann, der sich bekehrt hat, ja. Okay, gut, er schien dann über die Jahre vielleicht der eifrigste von denen zu sein, aber es wurde der Billy Graham, ja. So, deshalb, so, wir dürfen das nicht verachten, oder wir müssen, alles, was wir tun können, ist wissen, dass wir genau das machen, was Gott will. Vielleicht ist deine Aufgabe im Kämmerlein, so für Leute zu beten, dass solche June McKinneys und Billy Grahams durchbrechen. Aber ich empfinde mehr, das ist, kann man sich immer damit trösten, okay, kann man immer, ja, vielleicht habe ich irgendwann jemand die Hände aufgelegt und das wurde dann Mr. Geistlich 2005, ja, das kann ja sein. Aber so, ich glaube, Gott hat etwas Herrliches und auch es ist nicht klein. Es muss nicht groß sein, damit wir uns damit brüsten können. Aber aus Gottes Perspektive wird es immer etwas enorm Erfüllendes sein. Es wird etwas Ewiges, etwas Starkes sein. Und im zunehmenden Maße, wie wir auf den Herrn und Erweckung zugehen und auf seine Wiederkunft, werden seine Berührung eindringlicher und stärker und tiefer. So, und ich glaube, Gott möchte heute irgendwie euch, uns, wenigstens eine Person oder am besten alle, berühren. Ich weiß noch nicht genau wie, also ein bisschen was sehe ich, aber könnt ihr das glauben oder könnt ihr oder kriegt ihr Glauben dafür oder könnt ihr euch vorstellen, dass Gott sowas für euch hat? Könnt ihr ausbrechen aus dieser Kulisse, die bisher da war? Mein Leben ist eben, ja, ich gehe zur Gemeinde, ich habe 1050 Probleme, ich habe 40 Krankheiten, ich weiß auch nicht, wie das alles werden wird, ich habe keinen Glauben für nichts. Ist irgendjemand, der sich angesprochen fühlt mit dieser Beschreibung? Wenn du mal wirklich unterm Strich guckst, das ist, was die meisten Christen über sich denken. Wir sehen, weil ich erlebe den ganzen Tag, wie ich bin, okay? Die anderen sehen nur manche Sachen von außen. Ich kriege genau mit, was los ist, ja. Manchmal auch nicht alles, ja. Aber den Rest kriegt meine Frau damit, das ist auch okay, ja. Versteht ihr das? Das ist, wie wir uns sehen. Wir sehen so diese ganzen Sachen, die nicht geklappt haben. Oder sehen unsere falschen Motive oder sehen, wo Gott uns überführt oder wo wir Buße tun müssen. So, und das ist das Bild, was die meisten Christen haben. So, wie viele von euch haben wirklich die Zuversicht, dass aus ihrem Leben etwas Wichtiges, Starkes, Wertvolles hervorkommen wird? Okay, nach der Predigt hätte ich es auch. Oder schon vorher. Okay, wer hatte das schon vor der Konferenz? Okay. Aber ihr seid, das ist richtig, das ist wahr, ja. Das ist wirklich so. Und wir müssen mit dem anderen Zeug handeln. Das ist Quatsch, das ist Lüge. Weil auch viele, die diese Zuversicht haben, haben es eigentlich, weil sie sich dann darüber füllen wollen. Ja, was Besonderes. Meine 5 Minuten, wenn ich erst mal einen Billy Graham habe, dann kann ich mir das hier auf die Visitenkarte schreiben. Der Mann, der Billy Graham zum Herrn geführt hat. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr, oder habt ihr gehört von dem Mann, der John Wimber entzündet hat. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr die Lebensgeschichte von John Wimber so kennt. Verschiedene Stationen und dann hatte eigentlich seine Frau hatte so einen größeren wachsenden Hauskreis. Er war am Fuller Institut eigentlich mit ganz anderen Sachen beschäftigt und er war auch eigentlich gar nicht charismatisch von seinem Hintergrund, sondern so ein bisschen aus Versehen da reingeraten. Seine Frau war da anders und dann war da so eine, auf einmal merkte er, Mensch, ich muss meiner Frau irgendwie helfen und zupp, war er auch nebenbei noch Pastor von der Gemeinde. Wollte das eigentlich gar nicht. Und dann kam eines Tages, hatte ihm ein Freund angerufen, Mensch, du, da ist ein interessanter junger Mann, der hat sich bekehrt, ist sehr gesalbt und möchtest du den haben? Ja, habe ich noch frei, soll er mal kommen? Ja. Und der hat sich vorne hingestellt, hat gepredigt, feurig und hat dann gesagt, come Holy Spirit. Und dann ist der Heilige Geist gekommen in diese Versammlung und dann war da alles Mögliche los und John Wimber war völlig ruiniert. Ja. Er hat das Ding irgendwann abgebrochen, so nach 2 Stunden und ganze Nacht nicht geschlafen, das kommt der Wahnsinn in meine Gemeinde und was ist jetzt hier los? Ja, und dann hat er Gott gesucht, ja. Und dann hat er die ganze Nacht nicht schlafen können, weil es ist ja furchtbar und die Leute haben gezittert und gezuckt und am Boden und sich gerollt und der Wahnsinn, was, und ich bin für einen Professor am Fuller-Dings da, ja, also ist ja schrecklich, ja, so. Und ich habe mich immer dafür interessiert, wer ist dieser junge Mann? Ja, ich wollte es immer gerne wissen. Das hatte ich so innerlich für mich. Wer der ist, das würde ich ja gerne wissen. Also John Wimmer kenne ich jetzt, aber so, wer war der Mann? Jedenfalls das Ergebnis, damit ihr auch ruhig schlafen könnt. Also er hat dann die ganze Nacht den Herrn gesagt, oh Herr, also ich möchte wirklich wissen, so hast du irgendwas damit zu tun? Und Gottes Geist gab ihm die Idee, geh in die Garage, morgens um 3 war das, und guck nach, da ist so eine kleine alte verstaubte Kiste und da hatte er Literatur über Erweckungsgeschichte. Und dann hat er das gelesen und hat gemerkt, hey, das ist genau was in der amerikanischen Kirchengeschichte der letzten Jahrhunderte auch passiert ist. Und dann am Morgen kriegt er einen Anruf von einem Freund aus einem ganz anderen Bundesstaat und der sagte, so, ich weiß nicht, was bei dir los ist, aber der Geist Gottes hat mich geweckt und ich soll dir sagen, was immer in der Gemeinde passiert ist, es ist Gott. Ja. Und damit fing die Geschichte mit John Wimmer an. Ja. So, und ich wollte immer gerne wissen, wer ist der Mann? Ja. Inzwischen weiß ich, wer der Mann ist. Ja. Weil das ist der Mann, der hat Jill Austin die Hände aufgelegt und sie hat die Salbung von dem Mann bekommen. Ja. Und so, es gibt ein Bild so in ihrem Wohnzimmer, was der Typ gemeint, der ist inzwischen zum Herrn gegangen, war so ein Kind der Jesus-People-Bewegung, ich habe seinen Namen vergessen, jetzt vielleicht wisst ihr es oder so, weiß nicht mehr genau, wie er heißt, aber so das fand ich interessant, dass Gott das dann Jahre später kam, dass dann irgendwie, dass ich Leute kennenlernte, sie hat mir auch ein Bild gezeigt von ihm aus, hat mich immer interessiert, weil der Mann war ja schon offensichtlich zu der Zeit echt drin in den Sachen Gottes, ja. Und von ihm hat John Wimber gelernt, come Holy Spirit. Und Holy Spirit kam wirklich. Ich meine, came wirklich. Ja. Weil es so, komm Heiliger Geist, kann jeder sagen. Aber interessant ist, wenn der Heilige Geist wirklich kommt. Ja, das ist. Aber das war eine Berührung, die hat John Wimber wirklich erschüttert, aber hat ihn hineingebracht so in seine Berufung. So das ist, wofür John Wimber neben anderen Sachen, Vineyard und so weiter, bekannt sein wird. Ja. So der Mann, der sensibel war, den Heiligen Geist einzuladen auf Tausenden von Menschen. Und das hat viele, viele Menschen berührt. Ja. Und hat einen. Ich muss sagen, ich habe das einige Male erlebt. Also ich habe es viel von Gott erlebt. Ich habe es interessanterweise auch manchmal von Menschen erlebt. Selten. Also nicht so oft, wie ich es mir gewünscht hätte. Okay. Aber ich erinnere mich so an einen Abend, zwar nach einer Konferenz, ein weltweit bekannter Fürbitteleiter und ich saßen in so einer Hotellobby und ich hatte eigentlich nur 15 Minuten irgendwas gesagt, gar nichts Großes. Ich hatte irgendeinen Input und den durfte ich auch geben an dem Abend. Ich glaube, es war in Berlin oder in irgendeiner Stadt, ich weiß nicht mehr, irgendeine jährliche FFD-Konferenz. Und so, er guckte mich so an und legte irgendwie so seine Hand auf meinen Kopf und sagte, Mensch, du, diese Klarheit, die da in dir ist, es ist so stark, dass du mit uns bist, so stark, dass du mit dem Herrn gehst. Ja. Das war alles, aber es war so eine väterliche Berührung. Ja. Und das hat was freigesetzt in mir. Ja. So, und das kommt, so dieser Mann ist nicht unbedingt ein Apostel, aber das war etwas, was Gott ihm gegeben hat in dem Mann. Er hat nie wieder so mit mir geredet. So, aber das ist, was wir brauchen. Und diese, besonders wir als deutsche Nation auch, also ist so, weil Deutschland kommt aus einer sehr vaterlosen Zeit. So, das ist in der Schweiz nicht ganz so, aber das ist mehr durch andere Sachen verblockt oder so. Aber so, wir brauchen das. In anderen Nationen ist das zum Teil leichter. In England ist eine sehr starke Salbung auf Vaterschaft. So, das bedeutet immer, junge Männer und Frauen freisetzen in ihren Laufreihen, Kinder erziehen, raus. Die erziehen wir nicht, damit sie ewig abhängig sind von uns. Wir erziehen sie, dass sie in der uns entsprechenden Weise ihr Leben leben können. Und das wird durch das Apostolische mehr und mehr kommen, dass solche Berührungen einfach kommen. Weil wir brauchen das. Wir brauchen, dass der Vater durch Menschen das tut. Wir brauchen auch, dass er es direkt macht. Und da ist auch etwas, das hungert in uns. Und Jesus hat das gebraucht. So, der Vater hat es ihm gegeben, direkt nach der Taufe. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Er hatte noch nichts gemacht. So, und trotzdem sagte der Vater, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und das brauchen wir. Weil es gibt Fürbitter, die rackern sich ab 20, 30 Jahre lang. Niemand sagt zu ihnen, hey, mein geliebter Fürbitter, an dem ich wohlgefallen habe. sondern eher noch, hier habe ich noch 30 Anliegen mehr. Ja? Bete hart. Aber wir brauchen das und wir brauchen Freisetzung. Und ich möchte, oder ich muss so rum sagen, ich empfinde, der Vater möchte, dass ihr das begehrt. So kann sein, dass Gott das heute freisetzt, dem einen oder anderen, aber das ist es völlig offensichtlich. Nicht jeder kann das heute Abend wahrscheinlich so durch einen Menschen empfangen. Aber so Gott hat das. Und ihr braucht das, ich brauche das, wir brauchen das, der Leib braucht das. Und wir müssen dafür beten. Das ist ein weiterer Grund, dass wir dafür beten, dass apostolische Männer freigesetzt werden, die dieses Väterliche auszudrücken vermögen. Es bringt aber auch Ordnung. Es war auch eine apostolische Berührung, die Petrus die Luft aus seinem Anzug genommen hat. Ja. Satan war hier hinter mich. Das war auch eine solche Berührung. Es hat ihn augenblicklich in Realität gebracht. Weil das war sein Lebensproblem. Also er war wild und er sagte, ja, wenn alle dich verraten, ich gehe mit dir, ich sterbe mit dir. Jesus sagte, mein Freund, so bevor der Hahn zweimal gekräht hat, wirst du mich dreimal verraten haben. Und genauso ist es passiert. Aber Jesus hatte ihn genauso lieb. Er wusste vorher, dass Judas ihn verraten würde. Ich habe mal den Herrn gefragt, Herr, warum hast du den Kerl nicht in die Wüste geschickt? Das ist, was ich gemacht hätte. Hey, wenn ich jeden Judas aussortieren würde, dann wäre es stark. Ja. Aber Jesus hat mir gesagt, so, ich wollte ihm bis zum Schluss die Chance geben, umzukehren. Deswegen habe ich ihn gehalten. Ja. Er wusste das von vornherein. Er wusste, das steht ja in der Evangelie, er wusste von Anfang an, wer ihn verraten würde. Und es war nicht, dass er ihn ausgegrenzt hat. Okay, er war nicht unter den dreien. Petrus, Johannes, Jakobus, so, da war er nicht. Und Judas, das war nicht, okay? Aber er war unter den Zwölfen. Er war auch nicht nur unter den 120 oder unter den 70. Er war wirklich im engsten Kreis. Und dem Kerl gibt Jesus noch die Kasse. Ich meine, es ist doch die Höhe. Weil er wusste, was das für einer war. Und er wusste, dass er in die eigene Tasche wirtschaftet. Er wusste, dass er da noch eine Bindung hat, dass er gebunden ist an Geld. Aber Jesus vertraut ihm. Und er wusste deswegen auch genau, was mit Petrus los ist. Und er sagte ihm das voraus, aber er konnte es nicht hören. Er hat gesagt, so, der Satan hat versucht, dich zu sortieren, ja, also dich auseinanderzunehmen, hat versucht, dich zu zerstören. Aber ich habe gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Das war auch nach dem Verrat, dass er nicht aufhört zu glauben, dass Jesus ihn lieb hat. Weil er hat ihn wirklich so verraten. Und da steht, er ging weg und weinte bitterlich. Da brach seine ganze Welt, sein ganzer Glaube an Big Petrus zerbrach in einem einzigen Moment. Und das musste auch zerbrechen, weil so jeder Glaube an uns ist unbegründet. Und deshalb war diese, sag ich mal, als er dann hörte, Jesus ist auferstanden. Ich meine, jetzt stell dir vor, du bist Petrus, du hast nicht den Touchdown gebracht dieses Mal, also du hast ihn verraten. Du hast dich selber verflucht und gesagt, so verflucht soll ich sein, wenn ich diesen Mann überhaupt kenne. Und jetzt kommt die Nachricht, er ist auferstanden. Das hört sich irgendwie nach großer Abrechnung an. Ja. So, jetzt wird er kommen und jetzt wird er mir sagen, was ich gemacht habe. Ja. Und wahrscheinlich wird er mir sagen, okay, die Pläne, die ich mit dir vorhatte, kannst du vergessen. Und in diesem Sinne hat Jesus aber ganz anders reagiert. So, er kam in den Raum und ich bin sicher, Paulus hat mit ängstlichen Kinderaugen auf diesen Sohn Gottes geschaut. Aber ich glaube, aus den Augen Jesu kam Annahme. So, und indem er ihn gesehen hat, wusste er, meine ganze Schuld ist mir vergeben. So, aber er musste beschnitten werden. Das war der große Petrus, als er geboren wurde. So, die Engel wussten, der Herr wusste, alle wussten, hey, das ist der große Petrus. In dem Fall noch der kleine Petrus. So, aber er musste aus diesem Schlamm freigeschnitten werden. Okay? Und das war nötig, damit er wirklich eines Tages der Mann werden würde, der dann gesagt hat, als sie ihn gekreuzigt haben, nee, so gekreuzigt zu werden für Jesus, bin ich nicht würdig. Könnt ihr mich bitte mit dem Kopf nach unten kreuzigen? Und das ist, was passiert ist, was sie mit ihm gemacht haben. Sie haben ihn mit dem Kopf nach unten gekreuzigt. Und Jesus hat ihm das vorausgesagt. Er hat gesagt, eines Tages werden Menschen kommen und sie werden dich gürten und dich einen Weg führen, den du nicht willst. Dies aber sagt er, um anzudeuten, auf welche Art er ihn verherrlichen würde durch seinen Tod. Also das war ein starker Petrus, aber er war in diesem Gemisch. Da war dieses ganze andere drumherum, dieses Aufgeblasene, dieses Selbstverlassene, das musste zerbrochen werden durch liebevolle Schläge, Berührungen. Bang! Wieder eine Schicht abgebrochen. So, manchmal sieht die apostolische Berührung nicht ganz so aus, wie wir es uns vorstellen. Ja. Aber sie ist immer liebevoll, weil der Vater, es geht nicht, wir brauchen gar nicht um seine Liebe ringen irgendwie, sodass er uns denn lieben wird. Sondern das ist klar. Okay, setzen das Thema vielleicht nochmal irgendwann fort, nicht im nächsten Jahr oder so. Halleluja. Vater, wir bitten dich so, dass du uns solche Berührungen gibst. Ich glaube nicht nur, dass ich darüber sprechen soll, sondern ich glaube, dass du das tun möchtest. Wir sagen dir auch, wir brauchen das, Herr. Wir müssen zusammentreffen, so mit unserer ewigen Berufung, Bestimmung, Herr. Herr, wir sind auch bereit, so, weil wir wissen, das ist nur gut, da ist nichts, kann nichts Schlechtes drin sein. So manches muss auch vielleicht runtergebrochen werden, aber wir wissen, es ist stark, es ist total toll. Und Herr, wir möchten wissen, wer wir sind. Wir möchten wissen, was die Engel gesungen haben, als wir geboren wurden. Wir möchten wissen, Vater, was du dir gedacht hast, als du uns gemacht hast. Wir möchten das wissen, Herr. Und wir wissen einfach, Herr, so wir wollen nicht leben in unserem selbstgemachten Weg, sondern wir wollen leben in dem, so wie du uns gemacht hast, Herr. Gib du uns Gnade. Gib du uns Gnade, in das hineinzukommen, Herr. Berühre uns neu, Herr. Berühre uns neu, Herr. Herr, und selbst wenn es unser ganzes Leben revolutioniert, selbst wenn du uns Dinge zeigst, die wir nie für möglich gehalten hätten oder die wir nicht gewagt hätten zu glauben, Herr, wir möchten das, Herr. Wir möchten in deine Realität kommen. Vergib du uns jedes Leben in Irrealität. Und Herr, so wenn wir vielleicht auch für einzelne Menschen etwas bekommen, Herr, das reicht mir nicht. Ich möchte, dass du wirklich jedem Einzelnen auch begegnest, so in der Art, wie es jetzt möglich ist. Und bitte dich das auf jeden Fall für jeden Einzelnen, dass jeder eine solche Berührung bekommt in nächster Zeit, Herr. In jedem Fall. Ob jetzt hier oder woanders, aber dass es einfach kommt, Herr. Dass du, Vater, mit deiner ewigen Hand einfach so runterkommst und dieses Kind berührst. Und Bedeutung und Sinn und Sendung und Wesen zeigst und freisetzt, Herr. Und Heiliger Geist, ich bitte, dass du jetzt noch stärker kommst, noch mehr mit Realität einfach hier durchbrichst. Komm mehr. Wir laden dich ein, komm wirklich noch mehr mit deiner Gegenwart, Herr.